Guten Tag zusammen. André Hermes ist mein Name. Wir sind hier beim EduCamp in Hattingen 2019. Da gab es 2019 nur ein EduCamp, oder gibt es, ist ja noch nicht vorbei. Deshalb kann man das so sagen. Die Session heißt Audio im Bildungskontext. Und wenn wir schon über Audio reden, dann können wir es auch aufnehmen. Das ist so das Prinzip. Und es soll eigentlich so eine Art Best Practice Session sein. Ich habe jetzt schon in die Runde geguckt und gesehen, dass so ganz viel Vorerfahrung da nicht ist. Deshalb wird das vielleicht auch eine Fragestunde. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin nicht allein hier, sondern ein paar Gäste sind da. Teilnehmer, die sich vorstellen können, aber nicht müssen. Das werden wir so sehen. Okay, womit fangen wir an? Dann fange ich halt ein Best Practice Beispiel an, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel mit meinen Schülern, oder ich arbeite ganz gerne produktorientiert, im kleineren Rahmen projektorientiert kann man das natürlich auch nennen. Das heißt, die haben zum Beispiel eine Schulbuchseite und müssen das irgendwie zu einem Produkt umformen im Erdkundeunterricht. Das können Filme sein, das können Podcasts sein natürlich auch, oder interaktive Geschichten, irgendwie sowas. Und wenn ich mit Audio arbeite, dann ganz gerne mit minimalistischer Technik. Also ich habe hier zwar für die Session ein großes Mikro angeschlört, aber eigentlich haben wir das im Unterricht nicht, sondern da nutzen wir ganz banal ein Smartphone oder ein Leittablet, das wir unten im Lehrerzimmer haben. Ja, und dann wird da aufgenommen und möglichst sogar so eine Art One-Taker gemacht. Also die müssen sich gut vorbereiten. Die müssen das, was sie sagen wollen, die verteilten Rollen und was auch immer alles aufschreiben, sich den Sprechertext einprägen, haben die natürlich Vorsicht, das geht auch. Und dann wird das Ganze auch manchmal 10-mal durchgesprochen, bis dann zur Zufriedenheit aller das Ganze gemacht ist. Und da gibt es halt verschiedene Arten von Produkten. Das können, was haben die so gemacht? Das können Nachrichtensendungen sein. Das ist so ein Klassiker. Oder eine Gruppe hat auch mal so eine erdachte Diskussionsrunde mit Experten gemacht. Und das war richtig gut. Die haben sich dann gegenseitig richtig angefaucht. Und da wusste ich nachher nicht, ist das geskriptet oder richtig. Also das war schon ganz cool. Das sind dann Produkte, die etwas umfangreicher sind. Die sind dann auch mal 7-8 Minuten lang. Das muss natürlich nicht so sein. Andere Audio-Einsätze kann ich vielleicht gleich mal erzählen. Arbeitet ihr auch produktorientiert? Fangen wir mal so. Und auch schon mal mit Audio gemacht?
Auch schon mal ein wenig. Ja, ich bin Lars, bin Medienberater und Lehrer für Chemie und Physik und habe noch nicht viel Erfahrung mit Audioaufnahmen, habe allerdings, weil ich auch produktorientiert arbeite, mit den Schülern mal was gemacht zur Geschichte der Raumfahrt. Da gibt es vom WDR eine sehr schöne Serie mit kurzen Hörspielen und die habe ich so als Grundlage genommen, damit dann die Schüler davon ausgehend Produkte erstellen und da waren dann auch Hörspiele dabei. Und das fand ich schon sehr gelungen. Vor allen Dingen, weil ich feststellen musste, dass ich als Lehrer gar nicht viel da unterstützen muss. Denn viele Dinge schaffen die Schüler sich selber drauf. Das fand ich schon mal ganz gut. Und das andere, was ich mal gesehen habe bei der Veranstaltung, war auch eine Hörspielproduktion in der Schule. Da konnte ich den Unterricht beobachten. Gingen dann die Schüler raus in verschiedene Räume auf dem Flur und machten ein Hörspiel zu Krankheitserregern, ohne dann selber zu sagen, um welche Krankheit es ging, wurde ein Arzt interviewt oder sowas, so als Rolle. Und hinterher wurde das dann im Unterricht vorgespielt und die anderen mussten dann rausfinden, welche Krankheit denn da beschrieben worden ist. Auch eine ganz spannende Sache.
Weißt du, was da genutzt wurde an Technik?
Bei der Veranstaltung sind es iPads gewesen. Und die sind dann teilweise mit GarageBand geschnitten worden. Bei mir machen die das teilweise meistens dann mit den eigenen Handys und häufig dann auch umgeschnitten. Andere hatten sich dann Hilfe von Oberstufenschülern geholt und haben dann ein bisschen geschnitten, Musik reingemacht und sowas.
Ja, Matthias, ich bin vor allem so für Pädagogikunterricht zuständig und nutze bisher eigentlich nur im Unterricht fertige Podcasts von öffentlich-rechtlichem Rundfunk vor allem, Deutschlandfunk oder so, die also irgendwelche pädagogischen Strömungen oder große Pädagogen oder so ja Formate produziert haben. Was ich da ganz schön finde, ist den Schülerinnen und Schülern mitzugeben und zu sagen, guck mal hier, der Link, da kannst du dir was anhören und so eine Art vorbereitende Hausaufgabe darüber mache, wobei jetzt nicht dann sich daran anschließt, hast du das bitte in 17 Sätzen zusammen, was da gesagt wurde, das hat dann die Frage, sondern so als so niederschwelligen Einstieg einfach so, hey, auch mal anders ans Thema ranhören. Habe mich entschieden, hier hinzukommen, weil ich eben eigentlich gerne auch von so einer also meine Schülerinnen und Schüler von so einer konsumierenden Haltung eher in die handelnd Erstellende gerne bringen möchte. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so kommt an Tipps. Und fand diese Idee gerade zum Beispiel schon mal mit dem Raten lassen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, vor einer begründeten Auswahl, die natürlich vorbereitet sein muss, klar, ja. Aber schon mal eine ganz spannende Idee.
Ja, dann mache ich weiter. Hallo in die Runde. Ich bin Anna. Ich unterrichte an einem Berufskolleg und zwar bei den Gestaltern. Das ist ein Riesenfeld. Das geht eigentlich von den Mediengestaltern bis zu Maler, Lackierern. Im Speziellen bin ich jetzt vor allen Dingen eingesetzt in freizeitschulischen Bildungsgängen und die sind eigentlich darauf ausgerichtet, in alle möglichen Designbereiche einzutauchen, die auszuprobieren. Und da ist es eigentlich systembedingt, dass die Produkte erstellen. Das tun die auch. Lars hat ja eben schon gesagt, die Schüler bringen da schon eine ganze Menge mit. Das ist natürlich intuitiv. Die arbeiten mit Smartphones, die sie haben. Wir haben iPads. Das heißt, das klappt eigentlich alles. Aber ich würde das eben auch gerne ein bisschen professionalisieren. Ausgebildet bin ich dafür natürlich in meiner Ausbildungszeit noch nicht. Das, was ich jetzt so mache, ist eben auch mehr oder weniger, ja, zum Beispiel Erklärvideos, One-Taker mit meinem iPad oder mit dem Laptop, das klappt alles, aber wenn ich mir dein Mikro hier anschaue, das, ja, fände ich schon gut, wenn ich da einfach ein bisschen besser tatsächlich technisch ausgestattet wäre, aber auch was Wissen anbelangt dazu, ne? Das muss einfach ein bisschen mehr werden, weil in meinem Kontext beispielsweise so Fächer wie Präsentationstechnik auch eine Rolle spielen. Und da ist sowas meiner Meinung nach in der Bildung.
Machen wir weiter. Ich bin Nele vom Bildungslabor und für mich ist es auch neu als Feld. Wo ich Interesse daran habe, ist zu überlegen, wie lässt sich sowas vielleicht auch im Bereich der Erwachsenenbildung einsetzen oder sonst mache ich auch relativ viel Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, was ja dann quasi der Transfer wäre. So. Und ich glaube, dass gerade in dem Bereich also zumindest häufig nicht so was da ist. Ich fange da einfach mal an, was reinzusprechen. Und die Hürde, glaube ich, bei Audio eine ganz andere ist, als zu sagen, ich schreibe mal einen Text. Und ich glaube, es ist selbst noch einfacher, sowas zu machen, wie ich mache mal kurz so einen Screencast oder irgendwas, weil ne, das ist irgendwie intuitiver. Ich klicke da auf Aufnahme und spreche da irgendwie nebenher dabei rein. Aber so ein also richtiges Audio und auch rein Audio zu machen, da habe ich zumindest den Eindruck, dass oft damit einfach nicht so leicht begonnen wird, wenn man eben überlegt, brauche ich da irgendwie professionelles Equipment, wie kann ich da
ja, letzte Runde. Ich bin so mehr der Metamensch, also ich bin der Kai, ich bin Konsorte bei Jöran und Konsorten. Jöran macht ganz viele verschiedene Podcasts und ich habe da unter anderem angefangen, die Nachbetreuung der Podcasts zu machen. Sprich, ich habe sehr stark reingehört, habe mir Zitate rausgeschrieben und aufgrund der Zitate und der Kommentare des Podcasts sind dann eben die Artikel zu dem Podcast entstanden. Ich bin auch ein Podcast-Partner, sprich meine Partnerin nimmt deinen Podcast auf. Ich selber habe dann quasi den ersten Kontakt mit dem Aufnahmegerät an sich gehabt, weil wir eine 3-Fragezeichen-Folge aufgenommen haben, dass wir uns mit versetzten Rollen eingespielt. Das war eben auch sehr witzig, weil verschiedene Leute mit verschiedenen Technikständen kommen. Also die eine hat eben ein Smartphone aufgenommen, der nächste irgendwie zu Hause professionell und wir haben dann eben mit unseren Headsets vom Gaming noch die ersten Texte eingesprochen. Mittlerweile haben wir auch ein Kondensatormikro, weil wir auch feststellten, das reicht nicht für alle Aufnahmen. Aber ich glaube, es ist auch der Punkt, wenn du Audio aufnehmen möchtest, ja, es sollte nicht die schlechteste Qualität sein, aber du kannst auch niedrigschwellig bei 20 Euro anfangen und die Software nehmen, die da ist. Weil ich glaube, die Hemmschwelle zu sagen, mach erstmal, das ist die erste. Wenn du dann sagst, es gefällt mir und ich habe ein tolles Format entwickelt damit, dann in höhere Dimensionen zu gehen, geht ganz leicht.
Ich glaube, das niedrigschwellig darf man im Bildungskontext auch tatsächlich leben. Also man allein schon von den Räumlichkeiten. Also ich schiebe die schon in verschiedene Räume und so, aber das ist natürlich nicht für Audio ausgelegt. Da wird der Raum halt ohne Ende vielleicht oder es gongt dazwischen oder irgendwelche Schüler machen da die Tür auf oder zu. Also das ist tatsächlich, wenn wir im Vorfeld die Regeln oder die Bewertungskriterien festlegen gemeinsam, dann kommen da immer so Sachen wie, ja, Qualität, das muss alles super sein und dann regeln wir das oder regel ich das runter, ne, ob das denn wirklich der Kern ist, ob das wirklich das Wichtigste ist und was da alles passieren kann und das dann nehme ich so ein bisschen die Angst, dass das was Perfektes sein muss, weil da streben die schon nach, die wollen wirklich was richtig Perfektes abliefern und das ist in dem Setting einfach erstmal nicht möglich und dann ist es auch nicht so wichtig.
Aber das sind ja auch die Vorbilder, die die sehen. Ne? Wenn du überlegst, wie konsumieren die medial, das ist ganz viel Hochglanz, ganz viel kommerzialisierter Medienkonsum. Und das ist das, wo die hinstreben wollen damit, glaube ich. Also es ist so dieses, also eigentlich ja ein Brennen für das Produkt, das ist eigentlich was Schönes.
Ja. Ja.
Aber umso schneller scheitern sie dann natürlich auch an so einem für Schule doch sehr hohen Anforderungsniveau.
Ja. Das sorgt ja auch immer sehr oft dafür, dass du, wenn du so auch Videos von Kindern siehst, dass du sehr schnell eine sehr gestellte Sprache bei den Kindern bemerkst. Sie sprechen sehr intoniert, sie sprechen unglaublich konzentriert. Das ist kein Stück natürlich. Und ich glaube, das ist auch das Problem zu sagen, du solltest eigentlich am besten so reden, dass du das Mikro nicht beachtest, aber so, dass es da ist. Also du musst ja mit dem Mikro reden und nicht mit der Person gegenüber zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, der schwierigste Punkt zu sagen, du musst beide Ebenen miteinander vermischen. Es soll persönlich sein, aber du musst die Technik beachten. Und da wird es dann kompliziert zumindest. Sonst hast du einen Podcast oder ein Audioformat, das zwar sauber ist, aber unglaublich langweilig klingt, weil eine Tonlage durchgezogen wird.
Wie macht ihr das denn? Übt ihr mit den Schülern vor oder sprecht ihr mit denen irgendwelche Regeln ab? Sprechtempo, Lautstärke, solche Sachen, die ja auch technisch gelernt werden müssen?
Ja, das ist tatsächlich bei der Erfindung der Bewertungskriterien, da sprechen wir darüber. Ja, es soll nicht abgelesen werden. Ja, es soll aber auch nicht zu sehr drin vorkommen, das ist so ein Mittelweg, den wir finden müssen. Und dann probieren die das aus und erfahren das dann, wie schwierig das dann auch ist. Und es gelingt dem einen besser und dem anderen schlechter. Ne? Es tatsächlich bei der Bewertungskriterien Sammlung der Schüler formulieren, die, wie die das gerne haben wollen. Das ist das eine.
Ja, ob du mit denen vielleicht auch trainierst, sprechen üben, Sprechtempo. Ich habe neulich bei einem Freund, der so Videos macht, professionell für die Werbung, mal vor der Kamera gestanden, testweise, und der hat immer gesagt, langsamer, noch langsamer, und ich denke mal, ich fahre gleich um.
Nein, ich übe das vorher nicht, aber es ist auch da, das Sprechtempo wird thematisiert. Und dann steht da in den Bewertungskriterien angemessenes Sprechtempo. Und dann müssen die das ausprobieren und erfahren. Und wir machen halt immer dann eine Rückmelderunde. Und dann sage ich, fand das ein bisschen schnell oder ich fand das, das ist ja natürlich auch der subjektive Eindruck der Einzelnen. Und da kommen dann so Rückmeldungen. Ne? Oder an der Stelle, die sind dann schon recht kritisch mit.
Ganz gute Erfahrung mit guten und schlechten Beispielen, also durch dieses Dekonstruieren, vergleichende Prinzip an der Stelle. Und man kann selber eben auch ein bisschen trainieren. Also bewusst mal den schlechten Redner zu mimen beispielsweise, ist gar nicht so leicht. Stattdessen aber auch dann wirklich ein gutes Modell zu sein, das kann man ja übertragen auf rein auditive Kontexte, rein auditives Medium. Ne? Also wenn es in Präsentationstechnik beispielsweise darum geht, dann eben den schlechten Redner vorzustellen, dann stelle ich mich eben vor die Klasse und mache. Aber ich denke, das lässt sich wunderbar übertragen, wie gesagt. Und ich glaube, ich mache das mal, ein schlechtes Audiobeispiel aufnehmen, ein vielleicht vergleichsweise gutes irgendwo zu beschaffen und das dann vorzustellen, sodass die daraus ja möglicherweise auch ganz gut anschauen haben und deren ableiten können.
Das ist eine gute Idee. Bei anderen Methoden mache ich das tatsächlich. Also Patcher Kutscher führe ich immer mit einem Patcher Kutscher ein zum Beispiel.
Genau,
oder das mache ich auch. Also bei ganz jungen Anfängern, die das erste Mal eine Präsentation machen, dann macht man auch schon mal so ein paar Folien, die katastrophal sind und so. Und damit das verdeutlicht wird, wo man es denn nicht hingehen lassen sollte.
Aber es gibt so viele schöne Animationen.
Ja, genau. So, und bei Audio kann man das natürlich auch machen. Klar, gute Idee. Mit Audio anfangen und sagen, wie es so schnell ist, und da kann man jetzt mehr hören und muss man nuscheln und so irgendwie so. Ja, gute Idee. So, ich habe hier so ein paar Gesprächsanlässe noch mir aufgeschrieben hier. Genau, ein bisschen mehr Geräusche machen. Geräusche, blablabla oder bei Geräusche. Ne? Also wenn ich mit Schülern produziere, dann bin ich ja fast, also ich bin fast in dem Bereich, wo ich sage, ja, die Schüler machen ja alles selbst, die sprechen auch selbst ein, hat ja mit dem Urheberrecht gar nichts zu tun, ist ja wunderbar. Ne? Stimmt natürlich nicht. Ne? An ein, zwei, drei Stellen gibt es dann halt doch Verbindungen, wenn die zum Beispiel Sachen vorlesen, die sie irgendwo im Schulbuch haben, wenn sie zu nah am Text sind oder einfach wirklich vorlesen. Das kann man vorher besprechen. Ne? Also ihr sollt irgendwie eine Zusammenfassung machen oder wir können gleich auch mal über andere Produkte reden. Und das muss euer Text sein, den ihr da lest und nicht der vorgelesen. Das ist das eine. Und das zweite ist, auch wenn man das gar nicht plant, Schüler kommen auf Geräusche, also selbstständig. Die recherchieren dann im Internet nach irgendwelchen Geräuschen oder ganz beliebt ist dann, wenn man eine Nachrichtensendung macht, muss man natürlich auch das Tagesschau-Jingle-Dings da vorbei, also vorher abspielen, denn die halten dann irgendwie das eine Handy an das Aufnahmehandy und dann wird dann irgendwie die Tagesschau abgespielt und dann geht's rund. Und am Ende muss man sagen, ja, können wir leider nicht so wahnsinnig viel mit anfangen, können wir hier nicht für alle nochmal hochladen. Geht halt nicht. Das sind so, oder Geräusche. Mhm. Einfach Geräusche. Wenn sie dann, was weiß ich, eine Matz haben und mein Reporter dann an der Nordsee steht gerade, dann kommen dann irgendwelche Möwengeräusche. Mhm.
Ja. Hat nicht vor einem halben Jahr oder so die BBC so eine Geräuschdatenbank geöffnet? War da, ich meine, dass, ich sehe auch so Nicken bei euch, weiß da jemand noch mal mehr zu?
Ne, die haben halt irgendwie, ich glaube sogar so 70.000
oder eine obskure Menge sozusagen. Ja. Bei den meisten Geräuschen ist halt okay, egal, ob die jetzt auf der Seite oder jener Seite vom Kanal aufgenommen wurden.
Es gibt aber auch so ganz viele Datenbanken mit freien Geräuschen, die man nehmen kann. Man muss halt eben klar machen, dass man genau danach gucken muss, weil letztendlich, ja, wie du sagst, im Prinzip, du kannst damit voll reinfallen. Sobald du einen Ton drin hast, der irgendwo vielleicht in der Datenbank gelandet ist, wird das irgendwo beim Upload schwierig werden und dann hast du auch immer noch Post. Das sollte man vermeiden. Deswegen ja, es gibt freie Datenbanken für Geräusche, die sollte man auf jeden Fall dann eben nehmen. Oder man sagt natürlich, wenn ich jetzt Sachen aufnehme oder neue einspreche, synchronisiere oder die gebe mit der Fragezeichenfolge, die stelle ich hinterher nicht online. Ich glaube, das ist auch ziemlich klar.
Ich glaube, in so einem privaten Kontext muss man das ja auch nicht, aber ich glaube, die Schülerinnen und Schüler ziehen schon sehr viel davon, wenn ich sagen kann, und guck mal, jetzt haben wir hier, was weiß ich, 4 Folgen zum Phasenmodell Psychoanalyse gemacht, okay, können wir jetzt irgendwie auf der Homepage der Schule runterladbar machen und eure Eltern können mal gucken und sich das anhören, was ihr da gesprochen habt, dann sind die einen halben Meter größer. Insofern wäre es schon schön, finde ich, wenn das geht.
Es gibt auch einige Podcasts von Schulen, die eine Art Schulradio damit entwickelt haben, die dann wirklich sagen, sie haben halt so zwei Hauptmoderatoren sozusagen, die gehen durch die Schule durch, nehmen O-Töne auf, nehmen vielleicht auch einfach mal das Schulgebäude nach den Gongen auf, um zu sagen, hey, so laut ist das hier bei uns gerade, um dann vielleicht auch mal ins Gespräch zu gehen mit dem Schulleiter nach dem Motto, wir könnten nochmal dafür sorgen, dass das Gebäude ein bisschen schallisoliter wird. Also es ist schon sehr spannend insgesamt, was es da auch für offene Formate gibt oder die Kids von Ralf, die entsprechend auch einen Podcast haben, wo sie Buchbesprechungen machen. Die waren damals 7, 8 oder so. Das ist schon der Hammer, was da auch geht, wenn du na, was hast, die erste Hürde ist genommen, wir haben vielleicht die Technik im Haus stehen und können einfach mal loslegen. Genau, dieses probier's doch einfach aus. Dieser Gedanke muss da einfach auch bei den Kindern kommen. Ich glaube, dann sind die auch total Feuer und Flamme.
Ja. Ja, aber also es ist tatsächlich so, dass einige mit Audio arge Schwierigkeiten haben und wenn man von vornherein klar macht, okay, wie können wir das machen und auch veröffentlichen und solche Geschichten, also ins Internet reinzusprechen, das ist nicht jedermanns Ding. Und ich zwinge da niemanden zu. In der Regel bei solchen größeren Produkten ist es auch so, dass natürlich ein ganz großer Arbeitsaufwand in die Vorbereitung gesteckt wird. Also was sind das für Texte, die wir da vorlesen? Das ist dann eine Gruppenarbeit in der Regel und da können sich Einzelne auch rausnehmen, die dann nicht sprechen wollen. Dann geht das. Ne? Bei anderen Produkten, bei kleineren, wo jeder irgendwas machen muss, dann muss ich halt sagen, gut, das ist dann nichts, was dann weltöffentlich gemacht wird oder sowas. Das hören wir uns, also im allerschlimmsten Fall bleiben hier auf den Geräten, auf den iPads oder so, und dann werden die, wie beim Lernanstation sozusagen, einzeln gehört oder so. Das ist so das andere Extrem. Ne? Aber das kommt selten vor, dass also die meisten sagen so im Schulkontext, also in unserem Lernmanagementsystem oder klassenweise, da möchte ich das schon, das können wir machen. Das ist schon, aber es ist nicht automatisch so, dass alle größer werden. Also viele sagen, na, oh, jetzt habe ich mal richtig was geschafft, aber alle, für alle ist das nicht.
Ja. Es gibt hier vielleicht ein paar Jobs, die dann zu übernehmen sind, ne? Also Texte zu schreiben, zu revidieren, Technik warten und so. Ja. Ich denke, das kann man ja mitdenken. Und ich merke, dass meine Schüler dazu eigentlich auch in aller Regel super gute Ideen haben. Du kannst es ja zum Thema machen, ne? Und auch mit denen gemeinsam überlegen, kriegt man das ja so hin, dass am Ende jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und sei es Catering. Ne? Also da wirklich ein Event draus machen und zu sagen, hier, wir planen jetzt das, die Radio-Session und müssen eben gucken, welche Bedürfnisse sind da zu erfüllen. Man muss sich um die Technik kümmern, Texte müssen parat gemacht werden. Natürlich brauchen wir einen Sprecher und so weiter und so fort, aber vielleicht gibt es eben tatsächlich auch jemanden, der sagt, okay, ich versorge die Runde hier, wenn ich nicht problematisch, ehrlich gesagt. Einfach ein Stück weit gemeinsam in den Workflow zu kommen, dann bin ich wieder bei Matthias, das sorgt auch dafür, dass die Schüler sich da als Teil des Ganzen erleben.
Um einen Schritt zurückgehen, wenn ich jetzt überlege, also wir machen jetzt hier diese Session und wir nehmen die auf und du willst sie nachher hochstellen, wenn man sowas Ähnliches auch kopieren wollte oder nachmachen wollte zu jetzt einem x-beliebigen Thema. Was bräuchte ich jetzt? Also kannst du das nochmal so kurz schildern, was du da hast, wie du da vorgehen willst, was da wieder deine Schritte sind?
Also ich habe irgendwo bei Twitter oder bei einem Blog dieses Mikro, das da steht, hier vor uns empfohlen bekommen und habe da ja mein privates Geld für investiert. Mhm. In der Schule haben wir keine Mikros. Wir haben, klar, Leih-iPads oder sowas. Die können ja halt auch aufnehmen. Und für den Schulkontext reicht das eigentlich auch. Und wenn man, was habe ich noch? Ich habe einen ganz einfachen Rechner angeschlossen. Ich habe gestern auch mal das Netzwerk gefragt, mit welcher Software die aufnehmen. Mit einem Windows-Rechner ist es jetzt. Und da kamen so Sachen wie Reaper, aber das ist wohl sehr anspruchsvoll und kann ganz viel. Wie wird das? Audacity oder
Audacity?
Audacity, ne? Das benutze ich jetzt auch hier. Voice Record kam hier noch. Ja, das waren so die Antworten, die ich gekriegt habe. Ja. Hier steht noch Easy Audio Cut. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich aufnehmen kann, Cut, ne? Oder ob das nur zum Schneiden ist.
Audacity macht das gleiche auch. Also du hast, also Audacity wäre jetzt die Open Source Lösung, du hast ein Schnittprogramm, was auch aufnehmen kann. Das Gute ist, es nimmt halt gleich auf verschiedenen Kanälen auf. Das ist sogar sehr leicht, eine zweite Tonspur hinzufügen und die so matchen, dass die in die erste Tonspur reinpasst und dann eben auch Bereiche rausschneiden. Du siehst die Ausschlagkurve des Tones, du kannst also auch sehr leicht finden, wo zum Beispiel gepoppt wurde, also wo quasi der Luftzug über das Mikrofon gegangen ist, das kannst du versuchen rauszuschneiden oder es gibt auch ein paar Filterfunktionen dafür. Ich glaube, es ist also der Punkt, erstmal eine Rohversion zu haben, die sauber ist, und dann ist natürlich die Sache, dann sollte eben ein Mikro vorhanden sein. Ob du jetzt das Kondensatormikrofon nimmst, ich weiß nicht, wie teuer deins jetzt war, wir haben so bei 50, 60 Euro was investiert. Das ist schon sehr gut, aber unglaublich empfindlich. Es nimmt den gesamten Raum auf, was bei uns Spaß macht, weil ich habe eine mechanische Tastatur. Ich darf nicht tippen, ich darf dann gehen, wenn der Podcast aufgezeichnet wird, was bei 3 Stunden Podcast halt ein bisschen anstrengend ist. Aber du kannst auch anfangen mit einem ganz normalen Headset oder einem Ansteckmikrofon, die einfachen Klinkenstecker, Headsets von den Smartphones reichen auch für die ersten Sachen komplett aus. Also das kennen die meisten Schülerinnen und Schüler schon und haben damit erstmal keine Hemmschwelle. Wenn du irgendwelche fette Technik auffährst, ist das, glaube ich, auch immer ein bisschen komplizierter, da reinzureden. Natürlich hast du dann vielleicht so Verrutschungen vom Mikrofon, dass du komplett mitnimmst als Geräusch, aber erstmal ist es halt da. Und danach mit Audacity gucken, was du rausfiltern kannst. Auch dazu kannst du ja im Prinzip dann Leute akquirieren und dann eben sagen, guck mal hier, wir gucken uns die Kurven an, was sind das eigentlich immer für Kurven, dann kannst du auch ein bisschen Verschnitt machen. Also ich glaube, da eine Kurve, eine Lernkurve aufzubauen und zu sagen, jetzt gehen da mal rein in die Post-Production, ist auch nochmal ein richtig schönes, heißes Feld.
Wie viel Zeit, also würdet ihr sagen, von der, wenn ich die Aufnahme mache und danach die Nachbereitung mache, wie viel Zeit ist das ungefähr für jedes vom Vergleich her? Also ist klar, ist immer, wie professionell will man das dann nachher haben, aber also was ist so unbedingt nötig, dass das dann irgendwie halt...
Erster Schritt, normalisierende Lautstärke. Das kannst du automatisieren, solltest danach nochmal komplett durchgehen. Also du siehst diese Ausschlagkurve und wenn du merkst, es sind deutliche Sprünge zwischen, kannst du diesen Bereich markieren und extra nochmal ein bisschen lauter machen. Das geht relativ schnell. Ich kenne einen Podcaster aus Lübeck, das ist der Finanzrocker, der macht halt einen Finanzpodcast. Der schneidet wirklich jedes raus und schneidet Pausen kürzer etc. Der meint wirklich so für einen Tag Aufnahme, 2 bis 3 Tage Bearbeitung ungefähr. Also du kannst das Thema extrem aufbohren, wenn du möchtest. Aber wenn du erstmal nur sagst, normalisierende Lautstärke, vielleicht die Knacken, also noch Knackgeräusche kannst du rausfiltern lassen mit Audacity, das kostet dich kaum Zeit. Das geht schnell.
Ja, das ist tatsächlich so ein Unterschied zwischen so einer Radio-AG oder sowas, oder Podcast-AG, wo man also das ja auch irgendwo als Lernziel hat, mit den Sachen umzugehen, und einem Einsatz im ganz normalen Fachunterricht. Also ich bin tatsächlich dazu gekommen, Schnitt zu verbieten oder sowas, ne? Weil das wirklich viel Zeit kostet und die verlieren sich dann in Details. Und da wird tatsächlich nur dies weggeschnitten und das hochgeregelt und so, da kann man wahnsinnig viel Zeit verlieren. Die habe ich in der Regel im Schulkontext nicht.
Ich hatte mir das Zusatz auf da.
Das ist jetzt Audacity.
Das ist Audacity. Okay. Ja. Mhm. Ja, ich dachte, eine ganz gute Möglichkeit so für den Einstieg ist vielleicht diese Optionen innerhalb von H5Ps zu nutzen, wo ich ja ganz viel Audio in den verschiedensten Inhaltstypen hochladen könnte. Und das wäre ja dann im Prinzip sowas, dass ich einfach so, okay, wir brauchen halt hier einen kurzen Text, der hier drin ist, und dann kann ich den hochladen.
Das bringt uns auch zu einer zweiten Audioform. Bisher haben wir ja mehr so lange Geschichten gemacht, von 7, 8 oder einer halben Stunde Länge oder sowas, dass man da produzieren könnte. Es gibt natürlich auch Dinge, die man im Bildungskontext nutzen kann, wo ganz kurze Audioschnipsel eingesprochen werden von 20 Sekunden oder sowas. Also gemacht habe ich das schon mit in Zusammenhang mit Pringling oder H5P würde es genauso gut gehen, dass man dann halt ein Bild hat, zum Beispiel ein Strukturdiagramm richtig auf Papier, das Schüler erstellt haben zu einem gewissen Thema. Und dann werden dann, ähnlich wie bei einer Plakatpräsentation, hast du ja dann jemanden stehen, der dann auf eine Sache zeigt und sagt, dazu wollte ich euch mal dies und jenes erzählen. Und damit das konserviert wird, sozusagen dieser Vortrag, kann man die da Audiospuren einsprechen lassen. Und die werden dann punktgenau zu diesen Teilen des Plakats oder Teilen des Strukturdiagramms oder so da reingesetzt. Auch das ist Audio, auch das ist in Kombination und zum Thema Nachnutzung hier zu sagen. Und dann habe ich natürlich auch, wenn ich sowas mache, habe ich bessere Möglichkeiten, so eine Schleife reinzubauen. Das heißt, die produzieren, die haben ihre Bewertungsraster im Kopf, die stellen das, was sie bisher haben, den anderen zur Verfügung, die hören sich das an, vergleichen das mit dem Original, Doppelseite im Buch oder wie auch immer und geben dann im Forum eine Rückmeldung. Und dann wiederum haben die dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, nicht nur im Forum zu reagieren, sondern zu sagen, okay, dann ersetzen wir diesen kleinen Audioschnipsel sehr leicht, indem wir das nochmal produzieren, sind ja nur 20 Sekunden und dann tun wir das Verbesserte da rein. Ne? Und so kann dann wirklich durch die Rückmeldung dann ein besseres Produkt für die Schüler entstehen. Da geht das. Oder man kann es auch an richtig physischen Plakaten machen, indem man dann QR-Codes reinpackt. Das haben wir auch schon gemacht.
Wo speichert
das? Das ist dann die Schwierigkeit. Ne? Genau. Wir haben in der Vergangenheit erst mit Soundcloud gearbeitet. Eine sehr einfache Geschichte, weil man halt das als App auf dem Smartphone haben kann. Man braucht tatsächlich ein Konto, nimmt das dann auf und hat dadurch automatisch, wenn man es dann auf Veröffentlichen umstellt, eine eine URL. Und dann kann ich daraus alles machen. Ich kann es irgendwo verlinken, ich kann einen QR-Code damit erstellen und dann die QR-Codes ausdrucken und auf dieses Plakat kleben. Ne? Macht im Grunde genommen nur Sinn, wenn man das Plakat auch irgendwo in der Schule aushängt, sodass andere das hören können. Wenn es jetzt nur im Klassenraum hängt, dann stehen die da vor diesem Plakat und scannen es und denken, ja gut, okay, etwas besser ganz digital machen können oder als Text dahin schreiben können, oder wie auch immer. Dann macht das wenig Sinn. Aber so im Schulkontext geht macht natürlich auch nur dann Sinn, wenn die anderen Schüler tatsächlich auch in der Schule die Handys nutzen dürfen. Ansonsten stehen die davor und können mit den QR-Codes auch nichts machen. Ja, da kommen wir zum Bereich der Stolpersteine, weil diese Soundcloud ist halt, das sind ja alles so Dienste, die sich irgendwie rechnen müssen und so. Dann irgendwo auf die Idee gekommen, wir möchten wir eher so in den Bereich Musik und so Community-Aufbau machen. Und dann wird es halt komplizierter manchmal. Ne? Und in diesem Fall zum Beispiel ist aus irgendeinem Grund dieser Aufnahme-Button verschwunden bei Apple. Und dann muss man natürlich erstmal wissen. Ne? Also man hat da 2 Jahre mit gearbeitet, am dritten Jahr geht es dann nicht mehr. Und dann sucht man sich halt in den Gruppen die Leute, die ein Android Handy haben, und da geht es doch zum Glück, weil man in Gruppen gearbeitet hat, aber einzeln geht es halt nicht mehr. Ne? Unter Audioboom habe ich dann auch benutzt als Alternative. Das sind halt, ich immer glaube, die sind halt begrenzt auf 3 Minuten, aber das reicht für diese Arbeitsweise ja völlig aus. Wenn es immer nur um kleine Schnipsel geht, dann kann man das gut benutzen.
Und hast du dann da für dich einen Privataccount angelegt und die Schüler nutzen in deinem Namen deinen Account oder registrieren sich die Schüler selbst oder weil dann würde ich denken, ich habe irgendwelche Eltern bei mir, die sich beschweren und sagen, sind ja auch gleich irgendwo zurecht, wo zwingst du mein Kind im Unterricht?
Ja, genau. Also beides ist natürlich grundsätzlich möglich. Ich habe, also würde, wenn ich nochmal so ein Ding machen würde, tatsächlich gucken, dass ich die Erklärungen von allen habe. Ich mache das in der Regel mit Oberstufenschülern auch, die dann halt sehr schnell entscheiden können, will ich das oder nicht. Ne? Und dann überlasse ich es auch denen selber. Also eigentlich hätte ich es lieber, wenn die selber in der Lage sind, sich ein Konto anzulegen und Herr über ihre Audios zu sein und dann selber entscheidet, wann lösche ich das und wann nicht. Ne? Ansonsten bleibt es wieder bei mir hängen und dann habe ich auch schon also ein Konto bereitgestellt und dann teilen wir uns das alle und dann wird das da hochgestellt und am Ende, wenn dann halt Abitur vorbei ist, vereinbarungsgemäß müsste das dann gelöscht werden. Ja. Und es ist natürlich eine schöne und saubere Lösung, wenn das Ganze irgendwo selbst gehostet wird. Gar keine Frage, aber dann wird wieder die Nutzbarkeit eingeschränkt. Ja. Also manche Dienste, wo man dieses Audio dann reinholt, gehen nicht mit selbst gehosteten Sachen. Die gehen dann nur mit Audioboom oder Soundcloud bieten die an. Oder wenn du halt einen Bezahl-Account hast, dann kannst du selber Audiospuren da reinbauen oder sowas. Das kostet dann natürlich wieder Geld. Also muss man im Grunde auch vorher überlegen, was man machen will. Mit jüngeren Schülern mache ich halt einfache Sachen, die bleiben dann im Schulkontext und im Klassenkontext. Da wird dann nichts groß hochgeladen.
Hat jemand von euch schon mal mit diesen Mikros mit eingebautem USB-Stick gearbeitet? Die flogen mal bei uns im Lehrerzimmer rum. Ich habe aber, kennt ihr es? Das ist so 7-8 cm große Mikros, sieht aus wie so China-Spielzeug, weil es von den Farbgebungen sehr poppig ist, sage ich jetzt mal, wie so Fisher-Price-Technik von der es gibt auch andere tolle Kinderbücher. Und da ist halt einfach im Prinzip ein Mikro drin und irgendein, ja, wie ein USB-Stick, sag ich mal, der am Ende eben so einen klassischen USB-Stick hat. Das heißt, die können da reinreden, da ist irgendwie eine Aufnahmezeit von, weiß ich nicht wie viel, ich sag mal, 7-8 Minuten oder vielleicht auch 10 oder so. Dann kannst du das Mikro am Ende in USB-Anschluss stecken und die Dateien dann rausziehen.
Hab ich noch nicht mehr
Familienkontext, aber dann so erst sprechen, aber so also professionell, weil weiß ich nicht, das hatte schlechte Aufnahmequalität.
Das wäre auch meine Befürchtung, dass das sehr, also im Verhältnis zu einem ja dann doch irgendwie fast immer, zumindest in der Oberstufe, wo ich auch meistens unterwegs bin, fahren Mobiltelefon wahrscheinlich schon deutlich schlechter ist. Ne?
Mhm. Ich kenne bloß die Profi-Dinger, die dann so recht teuer sind mit Windfang und sowas mit dran, die zwar auch sehr gut aufnehmen, aber dann preislich gesehen in Dimensionen sind, wo man jetzt nicht anfangen möchte.
Mit. Ja.
Also nach oben geht immer.
Da nochmal nachfragen, wie macht ihr das mit eurem Podcast? Wo werden die gespeichert?
Die werden also Olli und Anja nehmen die Podcasts beide jeweils für sich auf. Die Tonspur wird dann quasi wieder zusammen überarbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, was sie gerade aktuell nehmen, weil sie auch da diverse Software durchprobiert haben. Die Backup-Lösung ist immer Skype. Mhm. Das heißt, das hatten sie auch einmal genutzt, weil dann auch die Tonspur abgerauscht war bei dem einen und dann hat man das anderen gehört. Da haben sie die Skype-Rettungsversion dann quasi genommen. Ist immer sehr schön, wenn Olli sich dann jedes Mal entschuldigt, dass er dann jetzt eben die Technik verkackt hat und dann doch sich die Tonspur entschieden hat. Müsstest du Anja mal fragen, ich will wetten, Anja kann dann auch auf Anfrage mal sagen, was er hat, dann kann André das unten unterschreiben. Aber die haben auch dann geguckt, welche kostenfreien Lösungen sie finden. Ich glaube, sie haben sogar einen Webdienst gefunden, der das dann irgendwie online aufnimmt direkt. Also der speichert das Zeug bei dir natürlich ein, auf dem Rechner, lädt das dann quasi gemeinsam in den Cloud rein und kannst es dann von da ziehen. Mhm. Und wie gesagt, Problem ist, wenn die eine Tonspur dann fehlt, ist die halt weg. Deswegen immer mit Backup planen, sonst hast du dann vielleicht umsonst aufgenommen.
Mhm. Okay. Und in der Schule sehr traurige Kids.
Ja, auch traurige Anja macht auch keinen Spaß.
Ja.
Ja, aber ich glaube, auch da findest du immer Lösungen und ich wollte mal auch die Subscribe vorschlagen. Also die Idee, die Subscribe ist auch eine Podcaster-Konferenz, die war jetzt in Köln. Da hast du auch einen Edu-Bereich, die auch dann sehr, sehr stark dann gehen, die mache ich auch eine Podcast-Seite, also ich mache einen RSS-Feed, der aber nur auf Einladung zugänglich ist zum Beispiel. Also du hast eben die Möglichkeit zu sagen, wer kann meinen Podcast überhaupt hören? Und die haben das eben auch genutzt, um dort natürlich Interviewsituationen zu nehmen und haben dann Schüler interviewt und dann diese Zusammenschnitte veröffentlicht auf dem Schulserver. Aber nur eine begrenzte Anzahl an Personen kommt drauf. Und auch so eine Vorzüge. Das heißt, genau dieses Problem, jeder kann meine Stimme hören, ist in dem Moment einfach nicht mehr vorhanden. Und dann hast du vielleicht auch diese Hemmschwelle weg. Dieses Problem nach außen werde ich dann plötzlich in meine Stimme hören können, in die Welt hinaus. Und na, nach außen ist begrenzt. Das macht, glaube ich, auch vieles.
Wurde eben gesagt, dass ihr habt externe Geräte, sage ich mal, die so aufnehmen können. Das bringt mich zu dem Thema, wie bringe ich denn das Audio oder wie verarbeite ich das Audio nach? Weiter. Das muss ja gar nicht unbedingt um Schnitt gehen, sondern um irgendwo hochladen oder sammeln oder wie auch immer. Und in diesem Fall bräuchte ich natürlich irgendwo einen Rechner, wo ich dann wahrscheinlich eine Speicherkarte dann reinstecken kann oder sowas. Und da wird es tatsächlich, ich glaube, sowas haben wir an der Schule. Also Rechner schon, aber einen Speicherkarten-Slot, ich glaube nicht, dass die da dran sind.
Fangen doch simpel an. Nehmen einen Raspberry Pi. Also der kann ja auch WLAN geben, dann verbinden sich mit diesem WLAN dann das Zeug bei dem hoch. Und dann hast du deinen mobilen Server, wo alles draufgeladen wird. Es geht nicht nach außen, was immer schwierig ist bei Schulen. Das heißt, du hast wirklich das Ding zentral auf einem Server, der dir gehört, den du in deine Tasche einpacken kannst.
Mhm. Nehme ich mit. Respect Pi, okay. Wo sind wir zusammen? Klöppeln noch.
Gibt es Anleitung für?
Komplett okay. Also. Sehr gut. Wenn man halt mit einem Lernmanagementsystem an Schulen hat, ist das natürlich sehr bequem. Ne? Das heißt, dann hat man irgendwelche Klassengruppen, wo dann, wenn man ein Smartphone benutzt, auch jeder von da aus im schulischen WLAN das hochladen kann. Das ist ja das Schöne bei Audio, die Datenmenge ist ja durchaus begrenzt. Ist ja anders, als wenn die Lernfilme machen oder sowas, Erklärfilme. Dann geht das ja schon mal richtig hoch mit den Zahlen, aber Audio kriegt man in der Regel noch irgendwo hochgeladen. Dann kann man die gut sammeln und anderen zur Verfügung stellen. Das geht schon. Gut, also wir könnten natürlich noch lange hier reden. Hier sind noch einige einige Gesprächsansätze da, aber wir machen pünktlich Schluss. Es ist gleich Viertel nach und die nächste Session beginnt auch. Ich bedanke mich bei den Teilnehmern und Teilgebern sozusagen und mal gucken. Bald können wir uns wieder hören in diesem Internet. Tschüss.
Danke dir. Tschüss.